Abend und ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Politik ist tot. Nicht nur zu einer weiteren Folge, mittlerweile auch schon zur 40. Folge. Also 40 Folgen, Wahnsinn, vielen, vielen Dank für das Hören in den letzten 4 Jahren. Und für diese Folge begrüße ich den Filmregisseur Dominik Graf. Hallo Dominik.
Hallo, hallo Marc.
Nun, es wird mit dir als Gast nun keine große Überraschung sein, wenn ich sage, dass es heute wieder um das Thema Film geht. Eine Freundin meinte schon, ich soll den Podcast mittlerweile umbenennen, Politik ist tot, der Film lebt. Aber wir werden heute nochmal auf jeden Fall über das Thema Film sprechen, um genau zu sein, über den Polizeifilm. Dominik, warum haben wir uns entschieden, heute über den Polizeifilm zu sprechen, von allen möglichen Kategorien und Themen beim Thema Film?
Weil ich relativ viele Polizeifilme gemacht habe. Ich habe nach den ersten Hochschulversuchen, die eher so an die Nouvelle Vague versucht hatten, sich anzugleichen, die mir aber überhaupt nicht gelungen sind, dann irgendwie mich gefragt, was könnte ich denn überhaupt können, und bin dann in der Bavaria, damals noch ein richtig großes Studio mit sehr vielen Produktionen, gestolpert quasi über eine Vorabendserie, die mir angetragen wurde. Der Fahnder hieß die. Und da bin ich zum ersten Mal auf so eine Arbeitsweise und auf so eine Erzählweise, Straßen, Polizisten, Gangster, Fälle, Spannung, aber schon auch soziales Gefüge und so weiter gekommen. Und das hat dann eigentlich mich bis heute irgendwie immer weiter verfolgt, diese Filme. Ob große oder kleine, war mir meistens egal.
Da können wir vielleicht mal einen kleinen Rückblick zum Thema Polizeifilm machen. Also wenn wir an heutige Polizeifilme denken, wird das ja oft, oder zumindest im deutschen Kino, verbindet man das mit dem Tatort, Polizeirufen oder auch diesen ganzen Soko-Serien, also nicht mal unbedingt Filmen. Und man sieht meistens dann ja typische Behördengänge, also insbesondere in deutschen Polizeifilmen. Man sieht ein Team innerhalb einer Polizeibehörde, die einen Fall lösen. Man sieht Verhörräume, zwischenmenschliche Interaktionen. Mal haben irgendwie der Kommissar und die Kommissarin eine Affäre miteinander, mal können sie sich nicht leiden oder ähnliches. Da gibt es ja alles möglich, also einiges an zwischenmenschlichen Interaktionen. Im Großen und Ganzen ein soziales Gefüge. Das war jetzt aber auch im Polizeifilm nicht immer so. Wenn wir an diese frühen Noir-Filme denken, da hat man es ja oft mit ja, sehr einsamen Polizeifilmen zu tun, einsamen Polizeicharakteren vor allem, also oft der einsame Kommissar, der nur an die Sache denkt, dem es wichtig ist, das Richtige zu tun, das Böse in dem Fall zu besiegen. Und jetzt habe ich selber ganz kurz den Faden verloren. Wo haben wir dann diesen Übergang, wenn wir daran denken, von diesem einsamen Polizeikommissar zum Thema Polizei als soziales Gefüge, als Team im deutschen Film insbesondere, also wenn man die ganzen Soko-Serien, Soko Leipzig und sowas denkt.
Naja, das Kino besteht ja aus, also das kommerzielle Kino hat sich ja immer mit wechselnden Genres über Wasser gehalten. Ja, das geht von den Sandalenfilmen bis den Horrorfilmen, bis den Komödien, den Soaps quasi, also den Douglas Sirk Weindramen und so weiter. Und immer wieder haben sich Genres erneuert, sind neu erfunden worden. Manche sind versunken. Der Western hatte zum Beispiel harte Zeiten, hatte aber natürlich auch unglaubliche Hochzeiten. Und ich denke, dass der Polizeifilm eigentlich, der kam schon in den 20er, 30ern in Amerika vor allem sehr stark vor. In Frankreich auch in der Stummfilmzeit, so Fantomas und solche Figuren im französischen Film. Aber so richtig irgendwie hat er sich erst in dem sogenannten Film Noir in den 40ern, dann 50ern, etabliert gewissermaßen. Immer nicht erstrotzt vor Ambivalenz, das ist ganz wichtig. Es gibt nicht den guten Kommissar und den bösen Gangster. Es durchdringt sich alles gegenseitig, ist alles hochkompliziert. Ist aber bis, sagen wir mal, zu den 80ern schon also eine Erzählung über Männer, vor allem Männer, die gegenseitig irgendwie ziemlich gut aussehend mit schräg gestellten Hüten im Gesicht aufeinander losgehen. Wehrlosen Frauen, gibt auch andere Fälle, bei Robert Aldrich zum Beispiel. Und letzten Endes eine Spannungserzählung im Prinzip. Dass es eine gesellschaftliche Erzählung wurde, ist meiner Ansicht nach, ich kann mich auch irren, ich bin kein Historiker, dann erst wirklich in den 70ern losgegangen. Es gab einen Vorläufer, einen berühmten Vorläufer, das ist M von Fritz Lang, der wirklich zum ersten Mal Strukturen in der Gesellschaft erzählt hat anhand eines Falles, also eines Mörders, der gejagt wird und der sozusagen von der Polizei gleichermaßen gejagt wird wie von der Unterwelt, die nämlich sozusagen ihre Wichtigkeit damit erweisen will, dass sie als erstes den Täter, den Mörder eines kleinen Mädchens fasst. Und Das hat, Fritz Lang ist überhaupt der Einzige, der dann auch, der ist ja dann exiliert, hat in Amerika nochmal einen ganz prägenden Film gemacht. The Big Heat heißt der mit Glenn Ford. In den, ich glaube, Anfang der 50er, nochmal so ein Kernfilm gewissermaßen von Polizei und Gangstertum. Und dann begann mit den End-60ern und den vor allem den 70ern und mit French Connection von William Friedkin dann plötzlich der Polizeifilm sich, als würde er sich ausweiten in rechts und links über die gesamte Gesellschaft. Also es gibt immer weniger klare moralische Haltungen. Es gibt selbst der auf der Suche nach dem Gangster befindliche Polizist ist korrupt oder er ist irgendwie von einer Besessenheit irgendwie ergriffen, die ihn nicht unbedingt sympathisch macht, auch wenn er gewissermaßen auf der guten Seite in Anführungszeichen steht. Und das hat sich dann immer weiter exzessiv weiterentwickelt. Wenn man denkt an die großen Polizeiserien, auch der Amerikaner in den letzten Jahren, dann sind das ja auch fast die Polizisten nur noch Wracks, die da irgendwie vorkommen mit kaputten Ehen, kaputten Biografien und eigentlich keinen Sinn des Lebens mehr, außer vielleicht diesen letzten Fall noch zu klären.
Das ist ja wahr, auch gerade bei diesen amerikanischen Serien, wenn man an Law and Order oder sowas denkt, da sind ja dann auch die Kommissare in den Verhörräumen oder so, sind sie ziemlich brutal mit den Zeugen, gehen sie da um und sind alles aber nicht unbedingt Sympathiecharaktere, würde ich sagen. Oder wenn man diese Personen im echten Leben sehen würde, würde man sich denken, damit möchte ich eigentlich wenig zu tun haben. Dennoch verfolgt man sie ja und eben auch möchte ja, dass sie dann den Fall am Ende lösen. Also du hast jetzt schon gesprochen von einer Zeit, in der sich der Polizeifilm oder dass sich der Polizeifilm über die Jahre ziemlich gehalten hat, aber sich natürlich gewandelt hat und auch an seine Zeit angepasst hat. Also vom einsamen Kommissar, wie wir es schon mal erwähnt haben, vom Gut gegen Böse bis zu ambivalenten Zeiten, in dem Sinne, dass der Kommissar selber korrupt ist, dass der Kommissar eventuell die Methoden des Bösen verwendet oder ähnliches und oder dass er untreu ist. Das ist ja auch oft ein Fall, dass die Kommissare untreu sind, aber sie sind auch oft immer, ich finde, es ist mit die Kommissare immer oft in schicken Hüten, in schicken Anzügen auch. Das ist ja mittlerweile, wenn man in den Deutschen zum Beispiel magst du kurz erklären, worauf du gerade gezeigt hast?
Ach so, das ist ein Cover von einem Buch, der Polizeifilm heißt das, von Manfred Schweiger heißt der, glaube ich. Und da ist der Popeye Doyle, Gene Hackman in French Connection drauf, mit einem, ich glaube, man nannte das früher eine Kreissäge, diesen Hut.
Das müsste ich mal Lukas Kohlstedt fragen, der sich ja gut mit
Schicken auskennt. Ein sehr schicker Hut, aber das ist in diesem Film wahrhaftig das einzig Stylische. Die Gangsterfilme der 40er und vor allem die Gangsterfilme auch von Melville und so, Jean-Pierre Melville in Frankreich in den 60ern, waren wirklich sehr, also das waren wie Rituale quasi, aber auch ästhetische Rituale. Mit den 70ern änderte sich das und die Filme wurden gewalttätiger, wie du schon gesagt hast. Es gab dann also eben vor allem auch die Killer, die Kommissare wurden geradezu zu rechtsradikalen Killer. Und das hat dann die Ästhetik komplett verändert. Das war kein Spannungsritual mehr, sondern es hat sich quasi an der Gesellschaft, an allen Figuren, Vorgesetzten, Untergebenen, Partnern, sozialen Bindungen, Frauen, Kindern, an allem abgearbeitet, gerieben, und letzten Endes sind diese Kommissare, er zum Beispiel eben Popeye Doyle, in einer fulminanten Einsamkeit am Ende des ersten Teils zum Beispiel gelandet.
Wenn wir jetzt, ich habe es ja eben schon erwähnt, an heutige Polizeifilme, Polizeiserien denken, wenn wir dann eben diese Gruppen haben, diese Teams, ja. Man würde ja denken, dass dementsprechend Polizeifilm die Einsamkeit genommen wurde. Sie sind ja in Gruppen, sie haben sich gegenseitig. Aber du hast auch schon erwähnt, gerade in amerikanischen Polizeiserien sind ja die einzelnen Charaktere dann doch Wracks meistens. Sind Polizeifilme immer nicht, noch einsam? Nicht alle. Mhm.
Ich kann das nicht so richtig historisch jetzt irgendwie alles nachzeichnen. Ich kann nur erzählen, dass eben der Fahnder, diese Serie, die ich dann angefangen hatte in den 80ern, von Anfang an einen ganz starken Teamcharakter hatte. Zu dem Zeitpunkt noch Männer wieder, vier Männer eigentlich insgesamt, die Mannschaft gebildet haben und drumherum sozusagen noch andere Figuren. Und die Interaktion dieser Figuren war manchmal in diesen Serien, das waren so 45-Minuten-Folgen, fast wichtiger als der Fall. Also das, was man sozusagen mit denen in ihrem Büro erlebte, auch an Kaffeemaschinen, die nicht funktionierten oder sowas, war gewissermaßen größere Highlights manchmal als die Spannung oder die Raffinesse, sagen wir mal so, der Fälle. Da in den Vorabendserien natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Geld vorhanden war, konnte man auch nicht mit ganz großer Action aufwarten. Das musste man dann kompensieren durch Charme, Witz, aber schon dann auch überraschende Wendungen oder irgendwie sowas. Aber grundsätzlich war das doch eine, also der Fahnder war eine Erfindung, die sich gegen die etwas, aus unserer Sicht, etwas lahmen Serien der 60er, so Der Kommissar oder Derek, wendete, obwohl die haben auch ihre ganz großen Stärken, das habe ich in wachsendem Alter, habe ich das immer mehr dann auch gemerkt im Nachhinein. Damals wollten wir aber einfach schneller, rasanter, moderner sein als diese quasi Nachkriegsopas, die da die Eichenschränke verwaltet haben in den Büros. Und das ist im Prinzip auch gelungen. Die bekannteste Figur war natürlich Schimanski Ende der 70er, der einen ziemlich fulminanten Auftritt hatte, wo die Redakteure sich dann schon fragten, ob man nicht das sofort wieder einstampfen sollte, weil das Publikum sich natürlich über die vielen Beschimpfungen und die vielen Flüche von Götz-George beschwert hat. Aber wir wissen ja, was das letzten Endes dann doch für ein Erfolgsding war. Bis zu den Kinofilmen auch. Es gab ja zwei Schimanski-Kinofilme. An sich hat mich dann immer eigentlich bei diesen Serienfilmen, die später dann auch Tatorte wurden und dann auch Kinofilme wurden, am meisten diese Interaktion zwischen den Leuten interessiert. Weil ich glaube, dass dass der Polizeifilm das gesamte Thematik der Gesellschaft eigentlich abdeckt, ja, also die Unterwelt, die Oberwelt, die Halbwelt. Man kann über alles erzählen, ja, aber auch die Themen, die wir haben, die Hierarchien, die Gewalt, die Fragwürdigkeit der Gesetze oder die Einhaltung der Gesetze, die Korruption, die Selbstjustiz. Und eben immer auch die Reaktion auf laufende Probleme. Also nehmen wir jetzt mal diesen Mordanschlag gestern in Mannheim an zum Beispiel, bei dem ja dann auch ein Polizist schwer verletzt wird. Das sind natürlich die Stoffe, aus denen heraus gewissermaßen man eine ganze Gesellschaft und ihren Zustand beschreiben kann. Und da habe ich mich immer am meisten zu Hause gefühlt, wenn das der Fall war. Das war besonders stark in der Serie Im Angesicht des Verbrechens, die der Rolf Basedow geschrieben hat, der sich damals sehr in Berlin und auch in der Unterwelt, Rotlichtviertel, Stuttgarter Platz und so weiter, wahnsinnig gut auskannte und aus der Recherche und der Realität dann Stoffe und auch Figuren und Szenen entworfen hat, die mich halt auch sehr, ja, die mich total inspiriert haben. Also wo man dann auch sich jeden Tag auf die hervorragenden Dialoge und die tollen Figuren auch freut beim Drehen.
Ich denke auch, dass diese zwischenmenschliche Interaktion, die du jetzt schon erwähnt hast, und auch die Zusammengehörigkeit von Personen, ja mitunter, dass man auch dafür mitunter einschaltet, gerade bei den Tatorten, da sagt man immer das Stuttgarter Team oder der Münster-Tatort zum Beispiel. Das sind ja Charaktere, die sich über die Jahre entwickelt haben und da schaut sich geht der Zuschauer rein und möchte jetzt wissen, was machen meine zwei Kommissare zum Beispiel wieder. Und da geht es nicht mal unbedingt eben um die Action oder um den Fall, geht es natürlich mitunter auch, aber auch sehr darum, ja, wie funktioniert diese Beziehung weiter? Haben sie sich gestritten? Streiten sie sich nicht?
Das ist die Freude des Seriellen sozusagen, ja. Also es gab ja auch im Kino Serien, wie zum Beispiel mindestens zwei Schimanski-Filme oder früher auch Polizeifilmserien gewissermaßen. Dirty Harry zum Beispiel, gibt es glaube ich 3 oder 4. Und da ist das dann ein bisschen so, dass die Identifizierung des Zuschauers mit einem Killerkommissar wie Dirty Harry zum Beispiel wird genutzt, um den über, ich weiß nicht, oder gab es 5, über Jahrzehnte hinweg sind diese Filme immer wieder gemacht worden. Und der eine war mal besser, der andere stärker oder so. Aber man hat sich tatsächlich an der Figur, das stimmt, was du sagst, orientieren können, aber auch an ihrer Entwicklung. Also da hat sich Clint Eastwood schon auch mit dieser Figur, ist der selber älter geworden und hat sich dann auch sein Verhalten gegenüber dem ersten radikal Don Siegel Dirty Harry ist schon, dann hat sich, ist modifiziert worden, sagen wir mal. Und das ist interessant zu beobachten. Die Seriellen im Fernsehen sind oft eigentlich nur dazu da, um die Figuren immer wieder so zu zeigen, wie wir sie kennen, sie vielleicht mal in das eine oder andere, also jetzt nicht nur romantische, sondern auch irgendwie wirklich lebensbedrohliche, existenzielle Problem zu schicken. Aber letzten Endes, also es gibt keine wirkliche laufende Entwicklung dieser Figuren. Das wäre vielleicht auch dann wieder für den Zuschauer eine Zumutung, oder sondern man bleibt eigentlich in der Konstellation dieser beiden. Es sind dann eben zwei oder drei oder manchmal vier Leute, die sich da über die Jahre hinweg entwickeln, die auch ausgetauscht werden im Hintergrund. Plötzlich kommen dann andere, die gewechselt werden. Das ist, an sich ist das ein unglaublich wandelbares Prinzip, aus dem heraus man tolle Sachen machen könnte, finde ich.
Das ist ziemlich interessant mit dem, dass man immer die gleichen Charaktere im Großen und Ganzen hat. Das ist dann ein bisschen so, ja, man kennt ja seine Pappenheimer, wenn man quasi einschaltet. Und klar, es wird auch ausgetauscht. Ich finde immer, ich liebe immer das Beispiel Soko Leipzig, die Serie gibt es seit über 20 Jahren, die Polizeiserie. Und im Großen und Ganzen gibt es drei Charaktere, die immer da geblieben sind und sonst wohl über die Jahre ausgetauscht, aber auch immer über lange Jahre hinweg. Also waren schon 5 bis 6 Jahre, waren schon immer dieselben, und dann ist mal einer im Polizeieinsatz gestorben, ein anderer ist nach Amerika ausgewandert und sowas. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist da so eine sehr enge, sehr starke Konstanze in dieser Serie zum Beispiel mit dabei. Und noch eine kleine Nebenbemerkung, also weil du Derek angesprochen hast. Ich habe diese Serie damals in meinem allerersten Sommersemester in München entdeckt. Mhm. Und man kann ja auf YouTube die ganzen Folgen gucken, bis lange Zeit, sogar einige Folgen gibt es da. Und die ist wirklich ganz, die kann ich nur empfehlen, wenn man München liebt oder aus München kommt. Das ist wirklich schön zu sehen, wie das Univiertel oder sowas damals aussah. Und diese Brunnen zum Beispiel, die ja jetzt wieder restauriert wurden. Das ist, fand ich wirklich, ich war über diesen Sommer diese Serie zu gucken, immer eine Freude abends, muss ich sagen.
Ich verstehe. Es gibt eine Derek-Folge, die hier gedreht wurde.
Ah, wirklich?
Damals 1974 hier in der Senkelstraße. Cool. Ja, also das Bekannte, das Unerwartete im Bekannten sozusagen. Ja. Das ist das Prinzip dieser Serien. Und das ist ja auch ein wahnsinniges Erfolgsprinzip, das ja auch langsam inzwischen sehr bemängelt wird, dass die Fernsehsender eigentlich nur noch Krimiserien, Polizeiserien sind ja ernst genommen, senden. Da kann man dann auch nochmal drüber reden. Das ist, aber auch das zeigt, dass der Thriller, der Polizeithriller an sich die Chance hat, eben ständig neue Themen zu gerieren, aufzunehmen, zu verarbeiten, wie es wenige andere Genres sowohl im Fernsehen wie im Kino können.
Ja, er kann einiges abdecken. Er kann einzelne Kriminalfälle abdecken, aber dann auch Thema, kommt immer darauf an, in dem Film selber, aus welcher Sicht macht es denn der Kommissar? Also ist es so ein Law-and-Order-Kommissar zum Beispiel, der voll ans System glaubt, oder dementsprechend auch dann der Film, der volles Interesse, volles Vertrauen ins System hat, oder eben dann jemand, der dann im Laufe des Films oder schon von Anfang an dem System gegenüber sehr, sehr skeptisch geneigt ist. Das kann man, gibt es ja in verschiedenen Filmen. Wir haben einmal in der allerersten Folge mit Lukas Kusch, also nicht in der ersten Folge vom Podcast, sondern mit der ersten Folge mit ihm oder über den politischen Film gesprochen. Und da hat er eben zwei Varianten des politischen Films angesprochen, den republikanischen und den demokratischen. Der republikanische, der dann versucht, einen Missstand aufzulösen mit aller Härte des Systems, der demokratische, der das System dann so ein bisschen sehr kritisch ansieht, aber im Großen und Ganzen dann doch es irgendwie schafft, in diesem System eine Lücke zu finden, um dann diesen Missstand aufzudecken. Und damals haben wir dann über Dark Waters gesprochen von Todd Haynes, und der bietet dann eine dritte Variante, eine sozialistische Variante, wie er sie genannt hat. Mhm. Aber ich denke, man kann dieses Prinzip von Lukas auch auf den Polizeifilm anwenden, in dem Sinne, dass es aus der Sicht eines Kommissars sein kann, der vollstes Vertrauen in das System hat oder diesen Fall auflösen möchte mit der Härte des Rechtsstaats, aber eben auch dem, der dann auch in moralische Zwickmühlen gerät, dem Gesetz ein bisschen ausweicht oder ähnlichem, oder Lücken im Gesetz findet.
Ja, also der Kommissar ist ja im Grunde an einen gewissen Kodex gebunden, der oft genug verletzt wird in Polizeifilmen, weil es eben sehr spannend ist, die Polizisten sozusagen selbst zu Täter werden zu lassen unter Umständen, also ihre Befugnisse überschreiten und am Ende selber quasi sich als eine dunkle Figur zu erkennen. Der Punkt ist, glaube ich, dass also in den Filmen, die der Basedow geschrieben hat, das war Hotte im Paradies und eine Serie noch, die hieß Sperling mit dem Dieter Pfaff, Die spielten alle, wie auch angesichts des Verbrechens, in quasi mehr oder weniger Charlottenburg, Berlin-Mitte, immer wieder im Rotlichtviertel, das aber auch bei Basedow zu einer Art von Sammelsurium von Figuren irgendwie wird, die erstaunlich originell sind und toll aus der Wirklichkeit abgekupfert, aber immer dann mit sehr dramatischen Fügungen. Da ist es allerdings so, dass das Problem der Polizisten ist jetzt nicht mehr die Tätersuche im Primär, sondern es ist sozusagen die Hilflosigkeit, mit der sie von Staats wegen ausgestattet sind, um die neue Kriminalität, die Bandenkriminalität, die ja auch in Berlin nach den 90ern irgendwie unglaublich floriert hat, um die irgendwie in den Griff zu kriegen. Das heißt, sie sind im Widerspruch zu ihren eigenen Vorgesetzten. Ja, sie müssen sich irgendwie Freiheiten, quasi Beinfreiheit, kann man sagen, fast gewaltsam irgendwie erobern, um einen Fall zu lösen, gehen dabei auch über Grenzen, weil es nicht anders geht, werden zurückgepfiffen, werden irgendwie mit Entlassung bedroht oder sonst was. Aber man hat das Gefühl, als ob die ermittelnden Polizisten sich manchmal fast mit den Gangstern besser vertragen als mit ihresgleichen gewissermaßen, weil die beiden, also wenn der Pfaff in der dicke Sperling, hieß die Figur, im Rotlichtviertel mit einem Zuhälter irgendwie hinterm Tresen steht, dann wissen die beide jedenfalls, wovon sie reden. Und die ganzen anderen Leute, die Bürokraten, haben überhaupt keine Ahnung, was eigentlich wirklich auf der Straße los ist. Richtig. Und das ist natürlich schon auch eine reizvolle Ausgangsform, die allerdings sich wirklich, also das ist auch relativ in dieser Härte, wie das da bei Basedow vorkommt, die Gebundenheit, also wie sich die Polizisten auch das Gefühl haben, sie haben überhaupt keine Chance, eigentlich ihre Arbeit ordentlich zu machen, weil kaum machen sie einen Schritt zu viel, werden sie schon zurückgepfiffen und die Leute werden wieder freigelassen, wie das in dem Fall ist, den ich dir gestern erzählt, geschickt habe, da aus dem Angesicht des Verbrechens. Und sie sich wirklich fragen, wie sollen wir dem, was da an Kriminalität irgendwie anrollt, an Welle, wie sollen wir dem Herr werden?
Jetzt hast du schon angesprochen, da können wir gleich über die Szene sprechen. Du hast mir gestern Abend noch eine Szene geschickt aus Angesichts des Verbrechens.
Ja.
Magst du kurz erläutern, was du mir geschickt hast und warum du mir das geschickt hast?
Ja, weil ich fand diese Szene, ich war überrascht, als ich die gelesen habe. Das war ja ein Zehnteiler, also da ist hat er wirklich Rolf alles, was er so in den Jahren vorher und was er recherchiert hat, da reingepackt in einer großen erzählerischen Können. Und da gibt es eine Situation, wo ein Russe wieder freigelassen werden muss, weil er halt irgendwie, weil gegen ihn nichts vorliegt, weil falsche Zeugenaussagen sozusagen genutzt werden. Und dann sitzt diese ganze Polizeitruppe, die in dem Fall zwar vor allem natürlich aus Gorski, Max Riemelt und Ronny Zehrfeld, Lottner, besteht, aber auch aus einem Vorgesetzten, aus 5, 6 Leuten, die ganze Zeit in dieser Serie mit ihnen arbeiten. Und der Chef, Arvid Birnbaum, hält eigentlich wie ein Trainer so eine Art von Motivationsansprache, die allerdings damit beginnt, dass er sagt, wir können überhaupt nichts mehr machen. Was können wir noch tun? Es sieht ja so aus, als ob von jeder Winkeladvokat kann uns einen Strich durch irgendeine Verhaftung machen. Jeder kann irgendwie bei uns rein, um uns in unserer Arbeit zu minimieren. Wie sollen wir weitermachen? Und ich fand diese Rede, ich kann mir vorstellen, dass die so wie sie ist, direkt aus dem Mund irgendeines Polizisten kam. Und das Rolf die modifiziert, so abgeschrieben hat. Die hat ja sogar irgendwie ein bisschen rechte Tendenzen. Ja? Also wie da die Mafia beschrieben wird, die Russenmafia irgendwie. Ja, das ist das rohe Fleisch irgendwie. Ja. Und wir sind ja die Idioten. Wir sind nur noch dazu da, Geld auszugeben und die zu finanzieren gewissermaßen. Das ist schrammt knapp an der Ausländerfeindlichkeit entlang, was auch in einem Sperling schon der Fall war. Aber es geht ja nicht darum, einen Krimi deshalb zu machen, um gute Polizisten zu zeigen, die mental immer auf der richtigen Seite sind, sondern es geht ja darum, die Arbeit zu zeigen, mit der sie zu kämpfen haben, wie sie, wie sie mit sich selber ringen und wie sie natürlich in der Entwicklung, die die Dinge nehmen, auch manchmal auch Tendenzen, mentale Tendenzen haben, die uns vielleicht auch nicht gefallen mögen. Also nicht jeder Polizist in einer Polizistenserie muss ein guter Mensch sein. Die können sich auch zusammenrotten und irgendwie in einem Fahnder haben sie mal als Gruppe irgendwie jemanden verprügelt.
Ich wollte es gerade sagen, denken wir an die Szenen, wo Polizeigewalt in Filmen
und ja, und haben sich dann natürlich versucht, da irgendwie rauszureden und so weiter. Das ist ja natürlich total gegen das Gesetz, ist auch keine Frage. Aber in der Erzählung geht es ja darum, die Hilflosigkeiten und die Komplexität ihrer Arbeit, die sie auch dann zu schlechteren Menschen werden lässt, sozusagen aus Verzweiflung von mir aus, aber auch vielleicht aus Rachsucht oder weil sie sich klein fühlen oder sie werden sowieso so beschissen bezahlt und dann müssen sie sich das auch noch gefallen lassen. Lauter solche Gründe.
Ja, ein weiteres Beispiel für so ein Team, beziehungsweise auch ein mitunter frustriertes Team wie eben in dieser Szene, sieht man in dem Film Die Sieger, auch ein Film von dir aus dem Jahre 1994. Dort haben wir es auch mit einem SEK-Team zu tun. Einer korrupt, der andere wusste eher über seine moralischen Grenzen oder kämpft mit seinen eigenen moralischen Grenzen. Hätten wir hier Offe zum Beispiel, ein weiteres Beispiel wie eben in dieser besprochenen Szene eben.
Ja, das ist natürlich ein sehr starkes Beispiel. Das ist einer der teuersten Filme, die ich hier gemacht habe. Ich hatte einen Kinofilm mit Götz-George, Die Katze, der auch ein Gangsterfilm in dem Fall, auch mit sehr viel Polizei. Der war ein bisschen erfolgreich gewissermaßen. Und deshalb hat man mir diesen Stoff dann zugetraut, den ich mit dem Günter Schütter zusammen entwickelt habe, dem anderen Drehbuchautor. Und das war eben die Geschichte eines Teams, das aber schon brutal beginnt, weil einer der SEK-Leute, da muss man ja natürlich sagen, deshalb heißt der Film Die Sieger, da ist das Selbstbewusstsein, das wird auch öfters in dem Film angesprochen, schon von Haus aus hochgezogen gewissermaßen, damit die Leute kampfbereit, aber durchaus auch in jeder Hinsicht durchsetzungsfähig sind. Und einer von den Leuten hat eben, damit beginnt der Film, sein neugeborenes Baby, das offenbar sehr stark irgendwie geschädigt zur Welt gekommen ist, kurzerhand umgebracht, Strom abgestellt, das Kind gegen die Wand gehauen. Darin zeigt sich, was war eine sehr große Schockszene für die Leute gleich am Anfang, darin zeigt sich ja aber schon die Mentalität, da ist sozusagen... Da kommt sowas rein von unwertem Leben, ja, dass es sich nicht lohnt weiter zu. Ich bin ein Sieger und ich kann in meinem Leben jetzt nicht irgendwie ein geschädigtes Kleinkind mit mir rumschleppen. Das ist eine Mentalitätsgeschichte, die den ganzen Film, der dann ganz groß wird gegen Ende, ja, also da ein bisschen die Alpen geht und so weiter. Drei riesige Actionszenen hat, also wirklich große, mit großem Aufwand gedrehte. Aber die bilden sich aus der Kernszene dieses Selbstmissverständnisses, ich bin Elite. Ja, also Elite-Kampftruppe.
SEK-Top-Einsatz.
Genau, die haben zwar auch ihre Scherzchen und auch ihre Kaffeemaschinen und auch ihr Ding, aber die fühlen sich natürlich im Gegensatz zu den anderen Teams, von denen wir geredet haben, schon von Haus aus irgendwie drei Etagen höher. Ja. Und dieses Selbstbewusstsein fährt in diesem Film aber mit Vollgas gegen die Wand, gewissermaßen. Das ist der Grund, warum der Film so heißt. Irgendwas hatte das auch ein bisschen, der ist 1993 gedreht worden, ich hatte ein bisschen das Gefühl im Nachhinein, als hätte das auch was mit der deutschen Wende zu tun, als wäre sozusagen der im Grunde haben ja die Deutschen ab den 90ern einen erfolgreichen wirtschaftlichen Kampf des Westens gegen den Osten geführt, haben sozusagen ihre Brüder und Schwestern, wie sie früher hießen, eigentlich auf die Straße gesetzt und unglaubliche Gelder quasi mit dem Kauf oder Verkauf vor allem des Ostens geriert und haben gefeiert.
Die Sieger.
Eben. Wir dachten alle, wir seien Sieger, gewissermaßen. Und deshalb hat dieser Film, glaube ich, auch überhaupt nicht funktioniert, weil der 1994 dann in die Kinos kam und diesen Siegergestus eigentlich ad absurdum geführt hat. Ja. gewissermaßen. Aber auch das, auch da ist es wieder eine Gruppe und die sind im Einzelnen sind die ja auch unheimlich sogar sympathisch und nett, obwohl sie Killer sind. Also sind ausgebildete. Ja,
sie machen Spießchen untereinander.
Ja, aber das sind schon richtige Sniper. Also ja. Die wissen schon auch, wie man andere Leute.
Genau.
Ja, das ist eine andere Nummer als so Straßenpolizisten gewissermaßen. Und trotzdem ist es dasselbe Problem der Gruppendynamik, in der sich eben die ganze Gesellschaft abbildet. Und die Ambivalenz sämtlicher Schichten, die in so einem Film vorkommen, wie angesichts des Verbrechens, das ist das Wichtige. In jeder Schicht gibt es Arschlöcher und irgendwie tolle Figuren. Ja? In jeder Schicht gibt es kleine Helden, die gewissermaßen versuchen, das Leben die Gerechtigkeit noch halbwegs aufrecht zu erhalten. Und es gibt aber auch die Gegenfiguren. Es gibt nicht eine Schicht, die gewissermaßen dafür steht, dass das jetzt das einzig Wahre, das Gute, Gesetzestreue ist, sondern alle sind sie komplexe Charaktere. Und da ist natürlich vor allem auch im Funktionieren einer Gruppe untereinander, auch in Angesicht des Verbrechens, gibt es drei richtig korrupte Figuren in dieser Gruppe von 8 Leuten, das in seiner Gesamtheit so zu erzählen, dass der Zuschauer eben wirklich wie so eine Disco-Kugel, die sich dreht, die Leute, nicht nur die Vielfalt der Leute, sondern auch die Vielfalt in den einzelnen Leuten, was die für Probleme jeder haben und wie sie eben unterschiedlich darauf reagieren. Entschuldigung, jetzt habe ich sehr lange
geredet. Nö, um Gottes Willen, wirklich. Kein Stress. Es wäre ja auch wirklich furchtbar langweilig und zudem auch sehr unrealistisch, wenn es sich in jedem Polizeifilm bei dem Hauptkommissar oder bei dem Team um engelsgleiche Figuren handelt, die
Klar. unbedingt
das Böse bekämpfen wollen. Das ist ja das Nein. Spannende mit dabei, dass der eine nochmal vielleicht ein Drogenproblem hat, der andere korrupt ist oder ähnliches.
Ja.
Oder eben, dass dieser moralische Kodex so gebrochen oder sehr, sehr weit gedehnt wird oder ähnliches. Aber auch ein Beispiel. Dennoch will man ja auch dann doch, dass diejenigen am Ende gut dastehen oder am Ende gewinnen, dass der Fall gelöst wird oder ähnliches.
Naja, zumindest, also ich meine, sie sind ja in den meisten Fällen nicht nur im Kampf mit den Verbrechern, sondern sie sind immer, habe ich schon angedeutet, im Kampf mit dem eigenen Apparat. Ja, also bei einem Bardo-Film ist einer von den Polizisten, da wurden die Polizisten angewiesen in Leipzig, sie müssen sich jetzt eine Wohnung in Leipzig besorgen, weil sie irgendwie sozusagen nicht so viel Geld ausgeben sollen für die Anfahrten und Abfahrten, die sie dann immer sich bezahlen lassen. Und keiner findet aber in diesem Leipzig der 2010er Jahre irgendwie eine ordentliche Wohnung. Und allein das als Problem zeigt auch schon, wie sich da großes Verbrechen gewissermaßen irgendwie verklingt mit kleinen, wenn du so willst, Beamtenmentalitäten, ja, Beamtenproblemen.
So
genau, stempel mir mal hier die Quittung ab. Nee, ja, genau. Warum soll ich das machen? So, was hast du denn das ausgegeben?
Wenn in so einem Fall dann auch die Problematik, eine Wohnung zu suchen oder ähnliches.
Genau, und dann funktioniert auch noch die Kaffeemaschine.
Die Kaffeemaschine, nicht. Genau, die Kaffeemaschine, das flackert nicht oder ähnliches.
Ja.
Ganz genau. Du hast mal jetzt mal einen kleinen Cut, du hast mal erzählt, dass, was sich auch so sehr am Polizeifilm fasziniert, ist, dass es sehr ähnlich ist mit der Arbeit an einem Filmset. Warum genau, was hat dieses Team aus Polizei, Kommissaren und Detektiven damit mit einem Filmset denn zu tun?
Das ist eigentlich, die Geschichte ist eigentlich andersrum. Als ich angefangen habe, diese Filme zu machen und auch merkte, die gelingen mir halbwegs, im Gegensatz zu allem, was ich davor gemacht habe, hatte ich plötzlich das Gefühl, oder merkte, dass ich mehr und mehr in der Inszenierung Dinge, die im Team bei uns passiert sind, ja, in die Inszenierung mit eingefügt habe. Also, dass ich sozusagen aus der Realität geklaut habe, um in die Büroprobleme der kleinen Polizisten ähnliche Probleme irgendwie reinzuführen. Die war dauernd kaputt natürlich, oder sie war gar nicht da, oder man hat, also auch untereinander bestimmte Probleme. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich dann auch von außen, wenn ich dann so, es gibt, man sieht ja manchmal Polizeieinsätze auf der Straße, wo irgendwie, das ist eigentlich genauso wie beim Filmedrehen. Wenn du die von außen siehst, dann stehen die immer nur rum. Da ist vielleicht was Schlimmes passiert, Gewalt passiert
von
meistens sehr schnell. Ja, jemand, einer läuft vielleicht dann irgendwie mal zu seinem Wagen oder irgendwie sowas. Aber eigentlich denkt man so, wann arbeiten die eigentlich? Und ein bisschen hat es mit diese Dynamik gewissermaßen, die dieser Berufsstand hat, hat sicherlich auch ein bisschen mit der Dynamik von Filmteams zu tun. Weil es ist eben nur, also das Leben tobt gewissermaßen nur in der Sekunde, wo gedreht wird. und wo sich alle wirklich nach vorne konzentrieren sollten, jedenfalls. Und da ist aber auch eine Art wie Dornröschenschloss, Stillstand gewissermaßen. Und dann sitzen natürlich die Leute ständig rum und diskutieren. Und diese Ähnlichkeit, die Ähnlichkeit der Professionalität ist mir dabei irgendwie aufgefallen, um auch Dinge zu übernehmen in die Inszenierungsform.
Und da gibt es ja auch gewisse Ordnungen und jeder hat so ein bisschen seine Rolle.
Absolut.
So wie in einem Set, genauso wie in einem Team aus Polizeikommissaren.
Ja, das ist dann auch wie eine Fußballmannschaft, also die sich gewissermaßen irgendwie in verschiedene Typen, die man in bestimmten Posten braucht, sozusagen aufteilt. Ja, so.
Ganz am Anfang hast du noch, das wäre jetzt zum Abschluss noch des Gesprächs, hast du ganz am Anfang eben davon gesprochen, über die actionreichen Filme bis hin zu den 80ern. Und bei den 80ern hast du dann aufgehört. Was ist denn nach den 80ern passiert? Was ist,
na, also die Action hin? Die Genre, also das Genre Polizeifilm selber, Lethal Weapon zum Beispiel, auch so eine Serie irgendwie aus den 80ern, Mel Gibson und so weiter, das ist, das eigentlich war der Polizeifilm in den 80ern das Genre überhaupt. Da ist der wirklich zu voller Blüte gekommen. Und dann so ab den 90ern wurde es wieder weniger, dann kamen dann andere Filme wieder, andere Genres gewissermaßen. Also wir reden jetzt wirklich auch von der kommerziellen Filmherstellung, die einfach sich immer wieder fragt, was läuft gut. Und diese Filme in diesen Starbesetzungen auch, sind auch zu dem Zeitpunkt wahnsinnig gut gelaufen, wurden sehr, sehr teuer, wurden immer größer, auch wenn so ein bisschen Krempel war wie Beverly Hills Cop oder so. Das waren trotzdem dann aber wahnsinnig aufwendige Dinge. Und irgendwann ab den 2000ern brach das plötzlich ab. Inzwischen sind die Polizeifilme, soweit ich das, also es gibt natürlich sehr gute Serien, True Detective und so weiter. Aber sie gehen eigentlich wieder, sie ziehen sich wieder aus dem großen kommerziellen Geschäft. Also womit machen die Produzenten wirklich ihr Geld? Nicht mehr mit Polizeifilmen. Das war in den 80er Jahren so. Und schon gar nicht mit teuren Polizeifilmen, weil das Problem ist ja, Polizeifilme spielen auf der Straße. Die Straße ist schmutzig, die Straße ist blutig, die Straße ist irgendwie ein Ort, den man inszenieren muss und der aufwendig zu inszenieren ist. Und allein das wird schon mehr und mehr wieder gescheut, glaube ich.
Inwiefern gescheut? Also gibt es denn diese Straße in den Polizeifilmen einfach nicht mehr?
Es kostet zu viel. Es kostet immer mehr, diese ganzen Aufwände, die man zum Beispiel in French Connection gibt. Es eine unfassbare Wettfahrt zwischen einem Polizisten mit verbeultem Auto, ihm und einer New Yorker U-Bahn. Also der muss einen Typen erwischen, er muss ihn so erwischen, dass er ihn quasi an der Station irgendwie sozusagen einsteigen. Er kommt aber, dem kommen Autos entgegen, eine wahnsinnige Fahrt, einer der irrsten, endet dann doch mit dem Tod des Gangsters, einem italienischen Schauspieler, und ist aber sozusagen so, dass man sich heute noch fragt, wie viel Tage haben sie da diese ganze New Yorker S-Bahn, S-Bahn, U-Bahn, also gestoppt, gesperrt, um das überhaupt drehen.
Das ist alles in diesem U-Bahn-System gedreht worden?
Oder die haben irgendwie 10 Tage nur morgens früh gedreht, weil sie eine Beobachtungsszene in bestimmtem Licht irgendwie brauchten, wo die
anderen Wagen folgen.
Ja, und das hat sozusagen wirklich der Produzent hat keine Kosten und Mühen gescheut, aber das ist mehr und mehr verschwunden.
Was ist denn die Alternative, also im heutigen Polizei? Wenn das jetzt verschwindet, das muss mit was anderem ersetzt werden. Sieht man dann nur noch die Büros oder ähnliches, die dann am besten in irgendeinem Set, in einem Studio gedreht werden, oder was ist denn?
Ja, bei uns ist es schon so, also das, was ich mache, die Polizeirufe und Tatorte, das ist dann schon so, dass man sich sehr genau überlegen muss, wie viele Motive man überhaupt hat und möglichst viel innen und bloß nicht so viel Aufwand und nicht viel Action und so weiter. Inzwischen ist beim Tatort, glaube ich, die größte Action, dass irgendwie einer durchs Treppenhaus flieht und oben auf dem Dach dann droht runterzuspringen. Solche Dinge wie jetzt diese besprochene Verfolgungsjagd da in French Connection. Friedkin ist übrigens Spezialist dieser Verfolgungsjagden. Der hat in Live and Die in L.A. ein paar Jahre, 10 Jahre später dann nochmal so eine gemacht, wo in L.A. die volle Kanne auf der Gegenspur irgendwie unterwegs sind. Und auch da, als deutscher Regisseur mit den Möglichkeiten, die man hat, sitzt man nur mit offenem Mund da irgendwie davor und sagt, wie haben Sie das, wer hat Ihnen das überhaupt erlaubt? Bei uns kriegt es ja nicht mal die Genehmigung für das.
Dann stelle ich mal zum Abschluss, wo wir jetzt gerade über den Polizeifilm schon gesprochen haben. Hm. Wir haben ja jetzt, würde ich sagen, festgestellt, dass der Polizeifilm sich im Großen und Ganzen über die Jahre sehr gehalten hat. Also es gab immer Polizeifilme und es wird jetzt auch noch in Zukunft geben, nur in verschiedenen Konstellationen, vom einzelnen Kommissar zum sozialen Gefüge als Team. Was wünschst du dir denn für den Polizeifilm oder für die Zukunft des Polizeifilms? Eine sehr weite Frage.
Ja. Ich weiß nicht, ob die Zeit dafür ausreicht. Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass die Einflussnahmen gewissermaßen von den Produzenten, Apparatschiks, Geldgebern, wie auch immer, ob es sich jetzt um einen Fernsehfilm handelt oder auch einen Kinofilm, dass die so gering wie möglich sind. Also dass man Vertrauen hat in ein Genre, das immer noch in der Lage ist, quasi die Gesellschaft komplett abzubilden, viel mehr als das andere Genres können, und die aber trotzdem eine Unterstützung brauchen, um das Bild, das sie von der Gesellschaft entwerfen, auch wirklich vollständig zu entwerfen. Wenn die Leute nur noch in Büros sitzen, weil für mehr kein Geld mehr da ist, dann ist das natürlich unbefriedigend im Sinn dessen, was wir ja versuchen zu beschreiben. Das ist letzten Endes auch die Realität. Also deshalb nehme ich immer die Beispiele von Rolf Basedow, der so ein Rechercheur ist, der zu Hause irgendwie ungefähr so eine Menge, wie ich da an Büchern habe, an Tonbandkassetten, die er seit 30 Jahren aufgenommen hat, mit Leuten, Polizisten, Menschen aus dem Milieu besprochen, und daraus nimmt er seine Filme, und die sind halt durch diese Authentizität, die da drin steht, aber Authentizität dann herzustellen in einem Film ist teuer und ist auch manchmal unangenehm, weil die Realität ist halt hart, ja. Da kommen wir dann auch nochmal zu dem Thema von Schmutz. Also die sozusagen, das ist eine dreckige Realität, die auch nicht irgendwie wenn man sie ästhetisiert, ist sie schon sozusagen falsch dargestellt gewissermaßen. Und die Leidenschaft dafür, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich die überhaupt noch teile, weil ich habe im Augenblick das Gefühl, dass dieses Genre irgendwie immer weiter irgendwie, also nur noch auf den Polizeiruf und Tatort geschoben wird. Der deutsche Genrefilm, der mal so eine ganz kleine Aufwärtsbewegung hatte, war also Polizeithriller jetzt im Sinn, der deutsche Polizeithriller, dass der eigentlich im Kino überhaupt nicht mehr stattfindet. Und das finde ich ein Fehler. Ich finde das, weil ich nochmal wiederholen will, dass dieses Genre ein Land, und das Land hat es nötig, abgebildet zu werden, in dem wir leben, am präzisesten abbilden kann.
Dominik, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Ich danke dir, dass ich da dabei sein konnte.
Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen PayPal-Link. Herzlichen Dank.